Deutschlandfunk, Europa heute.
Hinter den Menschen in der Ukraine liegen mittlerweile 38 Wochen Krieg. Und vor allem in der vergangenen Woche klafften die verschiedenen Ereignisse auseinander. Einerseits der große Jubel, die Erleichterung nach der Rückeroberung des strategisch wichtigen Cherson, der einzigen Regionalhauptstadt, die Russland hatte einnehmen können. Andererseits dann kurz darauf die flächendeckenden Raketenangriffe, die mutmaßlich eine Vergeltung für Cherson waren und der Ukraine postwendend dann wieder ihre Verwundbarkeit vor Augen führte. Dieses ständige Auf und Ab des Krieges, die andauernde Angst ums eigene Wohlergehen, die stetige Unsicherheit und auch ganz pragmatische Alltagssorgen wie Stromausfälle, eine kalte Heizung im heranziehenden Winter oder Wasserknappheit müssen das Leben vieler Menschen in der Ukraine gerade zu einer großen Herausforderung machen, auch psychologisch betrachtet, für den Kopf also. Und genau darum soll sich unser heutiges Gespräch drehen mit dem freien Journalisten Ivan Haivanovic, der uns wie derzeit jeden Freitag aus Kiew zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rose.
Herr Haivanovic, wir sprechen heute über das Zermürbende des Krieges und dazu gehört zum Beispiel auch, dass Sie regelmäßig keinen Strom haben und auch Ihr Internet immer wieder ausfällt. Deshalb sprechen wir heute telefonisch miteinander und nicht über eine bessere Verbindung, für die wir eben ein halbwegs stabiles Internet bräuchten. Wie ist also mit Blick auf das Netz, auf Wasser, Strom und Gas gerade die Lage bei Ihnen in Kiew?
Ja, nach den Anschlägen am 15. und 17. November werden neben den geplanten Stromabschaltungen häufiger auch die Notstromausfälle eingeführt und das spürt man vor allem. Das Energieunternehmen, das unter anderem Kiew mit Strom versorgt, spricht davon sogar, dass es statt geplanten Abschaltungen zu geplanten Einschaltungen kommen kann. Das heißt, die meiste Zeit Leute ohne Strom verbringen werden. Übrigens habe ich vor einer Woche eine Gelegenheit gehabt, ein Umspannwerk zu besuchen, das vor einem Monat mit zwei russischen Raketen getroffen wurde. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie groß diese Schäden sind. Nach diesem Einschlag blieben 600.000 Einwohner ohne Strom und derzeit sind etwa 40% der Verbrauch in der Ukraine ohne Strom. Und seit gestern haben wir Minusgrad und der erste Schnee.
Herr Haivanovic, die psychologische Belastung, die ich eben versucht habe, in meinen Worten hier aus Deutschland betrachtet zu beschreiben, spiegelt das einigermaßen wider, was tatsächlich viele Menschen in der Ukraine empfinden momentan?
Ja, Beschuss und Zerstörungen bringen natürlich keine besondere Freude, sondern tun Leid und machen Sorgen. Und Leute sind davon betroffen, wenn sie sogar nicht zeigen, dass es ihnen schlecht geht. Aber laut den Einschätzungen des ukrainischen Gesundheitsministeriums werden etwa 15 Millionen Ukrainer diese psychologische Unterstützung brauchen.
In der Ukraine leben unter normalen Umständen etwa 40 bis 45 Millionen Menschen. 15 Millionen, sagen wir mal ungefähr, wäre also jede oder jeder Dritte. Und es gibt spezielle Hilfsangebote für Menschen, die psychologische Hilfe suchen jetzt in Kriegszeiten. Wie genau sehen diese Hilfsangebote aus?
Es gibt mehr Telefonseelsorge für Menschen, die einfach sich aussprechen wollen oder weiß nicht, weinen oder beraten lassen. Aber ich muss sagen, dass die Ukraine sehr ungern sich an Psychotherapeuten oder Psychiater wenden. Sie schämen sich vielleicht als geistig schwach zu gelten. Die Ehefrau von Präsidentin Zelensky, Olena Zelenska, hat übrigens vor ein paar Monaten ein nationales Programm für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung initiiert. Es handelt sich unter anderem über die Deinstitutionalisierung der psychologischen Hilfe. Das heißt, dass die Hausärzte, Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrer ausgebildet werden, trainiert werden, wie man mit Betroffenen umgeht und wie man die psychologische Unterstützung leistet.
Und dieses Angebot, was Sie gerade ansprechen, der Ehefrau des Staatspräsidenten und auch die Telefonseelsorge, die Sie eben thematisiert haben, das sind Angebote, die besonders mit Blick auf den Krieg geschaffen worden.
Genau. Das sind die Angebote, die die Folgen des Krieges und die Leiden des Krieges mildern sollen.
Und an wen konkret richtet sich zum Beispiel diese Telefonseelsorge? Also gibt es zum Beispiel auch Angebote, die sich explizit an Menschen richten, die an die Front mussten und jetzt irgendwie damit klarkommen müssen mit ihren Erlebnissen dort?
Ja, es gibt unterschiedliche Angebote. Es gibt übrigens die Angebote, die sich an die Flüchtlinge richten, die ihre Häuser, ihre Wohnungen verlassen haben. Und es gibt tatsächlich ein Telefonseelsorgeangebot, das sich an die Männer richtet. Und die Männer, das sind die Leute, die meistens durch diese posttraumatische Belastungsstörung betroffen sind.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass sich die Menschen in der Ukraine vielleicht nicht so ganz trauen, sage ich jetzt mal in meinen Worten, solche Hilfsangebote anzunehmen. Wie ist das denn in Ihrem persönlichen Umfeld? Kennen Sie denn jemanden, der davon Gebrauch gemacht hat?
Nein, ich kann mir niemanden erinnern aus meinem Kreis oder meinen Bekannten, die diese Hilfe genutzt haben. Aber diese ist auch anonym. Das ist sehr intim, sehr persönlich. Deswegen gehe ich davon aus, dass vielleicht Leute einfach nicht erzählen, wenn sie sogar diese Unterstützung genutzt haben.
Wie hilft sich denn die Bevölkerung Ihrer Erfahrung nach einfach gegenseitig im Umgang mit den Erlebnissen jetzt während des letzten Dreivierteljahres im Krieg?
Ich würde sagen, dass die Leute irgendwie geduldiger und barmherziger geworden sind untereinander. Das spürt man und es gibt mehrere freiwillige Initiativen, die auch den Nachbarn helfen. Es gibt diese Bereitschaft zu helfen, etwas Nötiges zu teilen oder um jemanden sich zu kümmern.
Sie sprechen freiwilligen Initiativen an. Damit sind wir bei meiner nächsten Frage. Diese ganzen Hilfsangebote, von wem werden die denn gestellt? Sind das staatliche Angebote oder sind das Nichtregierungsorganisationen? Wie angewiesen ist die Ukraine, der Staat, gerade auf die Unterstützung von NGOs?
Sowohl als auch. Es gibt staatliche Angebote, es gibt NGOs, es gibt einfach Initiativen, die von Gruppen oder von Personen geleistet werden. Und wenn das um einen Nachbar geht, dann ist das eine Sache der Nachbar ebenso. Dafür braucht man nicht eine NGO zu gründen oder sich auf den Staat zu verlassen.
Das sagt der freie ukrainische Journalist Ivan Haivanovich, mit dem wir wie derzeit jeden Freitag in Europa heute gesprochen haben. Dieses Mal ganz besonders über die psychologische Herausforderung, die das Leben im Kriegsalltag mit sich bringt. Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Haivanovich, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und passen Sie auf sich auf.